HR3, der Gast des Tages. Katja Saalfrank, Pfarrerstochter, Vierfachmutter und Supernanny.
Ja, die Supernanny Katharina Saalfrank ist unser Gast des Tages. Und sie sagt eigentlich selber ja, ich bin gar keine Supernanny. Die Sendung heißt einfach so, ich finde diesen Titel eigentlich unglücklich gewählt. Und er steht mir oft bei meiner Arbeit im Weg. Ich bin nicht super und ich bin auch keine Nanny. Ich bin eine Diplompädagogin. Und das ist, sagt Katja Saalfrank, ganz klar ein Unterschied. Und wie gesagt, sie ist Fernsehstar, SPD-Kämpferin, Schwester, Pfarrerstochter, vierfache Mutter. Geboren ist sie in Bad Kreuznach, aber aufgewachsen ist sie in Limburg und Wiesbaden. Also das ist für uns als hessischen Sender natürlich sehr wichtig, Frau Saalfrank. Sind Sie so eine richtige, waschechte Hessin?
Jo, ich bin richtig, komme richtig aus Hesse.
Können Sie denn der Norddeutschen was typisch Hessisches denn dann beibringen oder ist das bei mir hoffnungslos?
Handkäse mit Musik vielleicht, keine Ahnung. Also das esse ich jedenfalls immer, wenn ich in der Heimat bin und ich finde, das schmeckt da auch immer gut. Und dann natürlich die Frankfurter grüne Soße,
ja.
Die esse ich auch immer sehr gerne. Die Kräuter gibt es zum Beispiel in Berlin überhaupt nicht, das macht mich mal ganz fertig.
Also wir werden Ihnen Care-Pakete schicken.
Bitte.
Ja. Aus was für einer Familie stammen Sie denn selbst? Sie beschäftigen sich so viel mit Familien. Wie sehen Ihre Wurzeln aus?
Also mein Vater ist Pfarrer, meine Mutter ist Lehrerin. Wie war das noch? Pfarrers Vieh und Lehrers Kind oder irgendwie sowas geraten selten oder nie. Ich habe schon wieder durcheinander gebracht. Also das waren so die Sprüche, die ich mir anhören musste. Ja, es war schon relativ konservativ bei uns.
Und dann noch die älteste von 4 Kindern.
Von 5.
Von 5.
Mhm.
Da hat man ja natürlich schon Vorbildfunktion. Und die Eltern können auch alles so an einmal ausprobieren. Alle Erziehungsmodelle.
Also probiert haben die schon, aber das ist ja auch sowas, was ich immer wieder propagiere, dass ich auch denke, man muss auch ausprobieren dürfen. Und natürlich hat es mich trotzdem geprägt. Also ich denke, was ich so mitgenommen habe aus dieser Rolle der Älteren, ist auf jeden Fall so Verantwortungsbewusstsein auch für diejenigen, die sich gerade vielleicht nicht artikulieren können oder wo ich denke, dass sie sich nicht artikulieren können oder so. Also meine Geschwister waren ja sehr viel jünger als ich oder sind sehr viel jünger als ich. Und insofern habe ich die auch noch mit Windeln und Fläschchen geben und so weiter auch erlebt und durchaus auch in Phasen, wo sie noch nicht sprechen konnten.
Ihre Eltern klopfen sich heute natürlich auf die Schultern und sagen, die Frau, ja, die Supernanny, das sind unsere Wurzeln, das haben wir hier natürlich gelegt. Das ist ja wohl klar, dass die sich auch den Schuh anziehen, oder?
Also ich glaube nicht wirklich. Also ich bin sehr froh, dass die mich ganz normal sehen und dass die, also die haben, sagen natürlich auch so dieses Verantwortungsbewusstsein, das, was wir gerade besprochen haben, das spüren sie und auch schon so dieser feine Sinn, sagen sie, für Situationen, die diskutiert werden müssen. Da können sie sich auf jeden Fall auch noch dran erinnern, aber ansonsten, meine Eltern sind meine Eltern und meine Eltern haben vieles gut gemacht und einiges nicht gut aus meiner Sicht und ich denke auch aus ihrer Sicht. Ich meine, so wie, ich weiß nicht, ob sie alles gut machen als Mutter, das ist, glaube ich, ganz normal.
Natürlich nicht.
Ja, das beruhigt mich.
Aber dann war die Superbärbel, ja. Also dann sind Sie ja schon mit Ihrer Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarsgehilfin schon mal auf der ersten Stufe gewesen, um den Gerechtigkeitssinn dann auch tatsächlich voll ausleben zu können.
Ja, das war auch tatsächlich etwas, wo ich dachte, das könnte mich interessieren, wobei ich da vergessen hatte, dass es eigentlich primär um Akten hin und her tragen und Kaffee kochen zumindest in den ersten Lehrjahren ging. Ja, also das, was mich eigentlich interessiert hat, so mal aufs Gericht zu gehen oder so, das war schon eher selten. Und insofern muss ich sagen, war die Lehrzeit für mich eher schwierig. Also ich war auch so die Einzige aus meinem Freundeskreis, die dann eine Lehre machte, plötzlich. Vorher war ich eben auf dem Gymnasium und wurde dann eigentlich auch gegen meinen Willen runtergenommen, musste dann meinen Realschulabschluss machen. Ja, dann war die Frage, was macht sie denn jetzt? Und da ich sowieso das Gefühl hatte, ich kann gar nicht sagen, was ich möchte, wurde dann auch weiterhin bestimmt. Das war dann so, ich fand es nicht prickelnd.
Hatten Sie als Jugendliche einen Traum, was Sie machen wollten? Also man hätte ja auch vielleicht ein Jurastudium dann anstreben können.
Also das Problem für mich ist eher gewesen an dieser Stelle, dass ich als eine Schülerin der 8. Klasse plötzlich mich konfrontiert sah, ja, mit diesem Schulwechsel und dann auch natürlich mit dem Zielwechsel. Also jeder, der auf der Realschule ist, der dann da seinen mittleren Abschluss macht, der muss sich irgendwie damit beschäftigen, was ist denn danach? Warum will ich jetzt gute Noten haben? Wo will ich dann hin? Und das ist für mich natürlich überhaupt nicht dran gewesen, weil ich ja mit lauter Freundinnen und Freunden auf dem Gymnasium war, wo das Abitur noch weit weit, weit, weit weg ist und wo man eben froh ist, wenn man die nächste Französischklausur überstanden hat. Und auf einmal musste ich mir dann eben überlegen, was will ich eigentlich machen die nächsten 40 Jahre? Und das hat mich schon sehr unter Druck gesetzt. Ja.
Gab es denn mal eine Phase auch des Ausbruchs? Also weil Sie sagten, mir wurde gesagt, ich muss jetzt eine Ausbildung absolvieren. Ich bin die älteste von 5 Kindern gewesen mit entsprechendem Verantwortungsgefühl. Gab es auch mal eine Phase, in der Sie irgendwas ganz Verrücktes gemacht haben und sich mal vom Elternhaus gelöst haben? Das kann man sich bei Ihnen nicht so richtig vorstellen.
Also ich glaube, für meine Eltern war das schon auch keine leichte Zeit. Ich war schon sehr, sehr schlecht in der Schule und habe ziemlich also auf die Tube gedrückt und habe auch sehr deutlich gemacht, dass ich so nicht möchte, dass man mich so einengt und so. Also ich bin dann auch einfach weg oder sowas. Das gab es schon auch. Aber was ich natürlich, was finde ich das deutlichste Zeichen ist, ist, dass ich einfach dann sehr früh ausgezogen bin von zu Hause. Ne? Also mit 19, das war für mich einfach dann ganz klar. Ich habe dann das halt gemacht. Also was ich sehr klar verstanden habe, ist, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo ich selber Verantwortung trage für das, was ich tue. Und ich habe dann diese Lehre irgendwann auch ganz gut abschließen können und bin dann eigentlich direkt, nachdem ich diese Lehre bestanden hatte, noch am selben Tag zum Abendgymnasium Wiesbaden und habe dort meine Unterlagen eingereicht und habe mich angemeldet zum Abendgymnasium und habe 4,5 Jahre mein Abitur dann dort nachgemacht.
Also das war eben doch immer noch ein Ziel, das Abitur und dann mit die Möglichkeit eben auch studieren zu können.
Genau, das habe ich auf jeden Fall verstanden, auch wenn ich, das habe ich auch schon an anderer Stelle oft gesagt, ich finde eben, dieses Schulsystem ist eben auch schwierig und da gehen eben auch Kinder, die vielleicht anders lernen oder die eben nicht so lernen, wie das dort vorgegeben ist, die gehen auch unter und ich sehe mich da ganz klar auch in der Reihe der Kinder stehen, die einfach auch so ein bisschen durch dieses System durchgefallen sind. Ich kam eben bei vielen Fächern nicht mit, war auch nicht interessiert einfach, weil dieses verschulte Physik und Chemie, das hat mich einfach nicht interessiert. Wenn ich heutzutage sehe, auf wie das auch gelehrt werden kann oder wie viel es auch mit dem Lehrer zusammenhängt, der sich dann auch nochmal da eindringt. Also da bin ich eben auch vielleicht, ich sage das ja gar nicht anders, aber ich bin da sehr eigen und habe da eben nochmal einen zweiten Anlauf gebraucht. Und ich bin auch ganz happy so, wie es jetzt ist. Aber es war natürlich irgendwie auch, also ich dachte irgendwie so, eigentlich ist es ganz schön doof, dass ich jetzt so der Schulversager bin und das jetzt so auf so einem Weg auch nachmachen muss. Und ich sage ja nicht, dass ich versagt habe. Im Gegenteil, ich habe das dann ja auch irgendwann auch umwerten können, dieses Gefühl für mich. Aber was ich damit sagen will, ist, dass man eben als Schulversager dasteht, wenn man diese Karriere eher hat. Und das hat ja nicht was mit mir zu tun, sondern mit den Menschen, die mir begegnen, außenrum. Da ist man eben dann an vielen Stellen nur was, wenn man eben studiert hat.
Und aber vielleicht liegt es auch daran, weil wir bei uns nicht so offen sind für flexiblere oder nennen wir es vielleicht individuellere Lebenswege, auch berufliche Lebenswege.
Richtig, ja, genau.
Und die waren ja bei Ihnen eben auch so immer wieder überraschend. Also auf der einen Seite ist ja auch ganz beruhigend, dass auch eine Supernanny mal gegen ein dominantes Elternhaus rebelliert. Aber Sie sind eben auch jemand, der früh eine Familie gegründet hat. Dazu gleich mehr. Katja Saalfrank, bekannt auch als die Supernanny. Sie hat 1994 am Abendgymnasium in Wiesbaden das Abitur nachgeholt und dann Pädagogik an der Uni Mainz studiert und sich anschließend noch zur Musiktherapeutin in Berlin weiterbilden lassen. Und Frau Saalfrank, ich kenne ja die Vorteile, wenn man eher später Mutter wird. Welche Vorteile hat es denn, wenn man wie Sie früh eine Familie gründet? Sie haben Ihr erstes Kind mit 21 Jahren bekommen.
Man muss nicht aus dem Beruf gehen, weil man noch keinen hat, zum Beispiel. Man kann sich das Ganze mit seinem Mann teilen, der auch noch keinen hat. Also es gibt eigentlich aus meiner Sicht nur Vorteile, jetzt nicht gegenüber der späteren Mutterschaft, sondern überhaupt. Also ich kann einfach nur sagen, dass ich es zu keinem Zeitpunkt bereut habe und ich eigentlich es nur schade finde, dass ich nicht weitergemacht habe. Weil es einfach, also ich finde, es ist ja immer die Frage, wann passen Kinder und wann nicht. Und ehe ich überhaupt diese Frage...
Das ist ja müßig,
sich ja, aber ehe man sich diese Frage gestellt hat, war man halt schon schwanger. Insofern war dann die Entscheidung schon abgenommen. Und was einfach unglaublich toll gewesen ist, ist, dass wir alles eben im Aufbau hatten. Also Familie, Studium. Ich habe also meinen ersten Sohn zwischen mündlichen und schriftlichen, also umgekehrt schriftlichen, mündlichen Abitur bekommen und war dann auch fertig mit dem Abitur und habe dann vorm Studium den zweiten Sohn bekommen. Und dann ging das immer so weiter. Dann hat man irgendwann Magister gemacht, da kam dann der dritte, dann habe ich irgendwie Zwischenprüfung gehabt und so weiter. Und beim Abschluss war dann eben der vierte da. Und dann waren wir beide fertig mit unseren Studiengängen. Mein Mann hatte sogar promoviert. Also da haben wir eine Menge geschafft.
Wann haben Sie denn dann eigentlich gelernt? Weil mit Kindern ist ja dann selten auch mal Ruhephasen.
Ja, wir haben uns das aufgeteilt tatsächlich. Also wir haben von Montag bis Mittwochmittag hatte einer und von Mittwochmittag bis Freitagabend.
Also der eine konnte in die Bibliothek und studieren und der andere hatte sozusagen Kinderdienst. Weil heute ist ja immer noch mal die Diskussion, es mangelt an Kita-Plätzen, es mangelt an Krabbelstubenplätzen. Da hat das Familienministerium sich ja nun vieles vorgenommen, das auch zu ändern für die unter Dreijährigen. Das war damals also überhaupt gar kein Thema. Sie haben die Kinder dann alleine betreut, die vier Jungs.
Genau, also die sind ja nicht alle auf einmal gekommen, sondern man hat sich da eingeruckelt irgendwie. Und es gab natürlich Zeiten, haben wir dann zwei Kinder zu Hause betreut oder auch Freunde haben uns unterstützt. Lerngruppen haben eben dann bei mir stattgefunden und ich bin nirgendwo hingefahren, sondern durfte dann eben mein Kind an die Brust nehmen, während wir uns gegenseitig abgefragt haben, für die Zwischenprüfung gelernt haben. Das sind so Sachen, an die ich mich noch erinnere. Mhm. Ich hatte da einfach sehr verständnisvolle Kommilitonen und war da auch so ein bisschen die Ausnahmeerscheinung.
Und ja, dieses Lebensmodell, also Beruf zu verbinden, Familie zu verbinden, das scheint ja eben einfach in den Jahren auch selbstverständlich bei Ihnen weitergewachsen zu sein. Eben auch mit einer großen Familie, nicht einem Kind, sondern vier Kindern.
Genau, das ist dann einfach auch daraus entstanden, dass wir dann gesagt haben, also wir haben jetzt eins und da ich aus einer großen Familie komme, mein Mann auch aus einer relativ großen Familie kommt und wir auch ganz sicher uns waren, wir wollen auf keinen Fall nur ein Einzelkind haben, das ist viel zu langweilig, also auch allein schon für das Kind. Da haben wir gedacht, was machen wir denn jetzt? Das dauert ja noch ewig, bis wir fertig sind. Und alle haben immer gesagt, ja, jetzt ihr müsst erstmal euren Beruf haben und dann müsst ihr Geld verdienen und dann müsst ihr irgendwie auch eine Wohnung haben,
genau,
und Platz und Geld.
Genau, die berühmten Stimmen von außen.
Ja, ja, genau. Und dann haben wir irgendwie gesagt, das ist doch alles Quatsch. Ich meine, wir sind jetzt jung, wir haben jetzt die Kraft, wir haben jetzt 1000 Windeln hier rumstehen und haben jetzt irgendwie jetzt gerade auch irgendwie Zeit und können das irgendwie eintakten und sind gerade dabei im Aufbau. Also warum nicht jetzt? Und dann haben wir das eben gewagt, auch sehr geplant und ist aufgegangen.
Gibt es etwas mit Ihrem starken beruflichen Engagement? Sie sind ja auch Autorin, Sie engagieren sich politisch, Sie sind sehr wach, was einfach die Situation für Kinder angeht in unserem Land. Etwas, von dem Sie sagen, das habe ich verpasst aufgrund meines Berufes bei meinen Kindern.
Ja, es gibt einen Moment, da ärgere ich mich bis heute eigentlich über mich, weil den hätte ich nicht verpassen müssen. Da dachte ich aber noch, dass ich den verpassen muss. Und zwar war
noch in der ersten Staffel, ne?
Ja, das war sogar bei der ersten Sendung. Das war nämlich irgendwann im August und da wurde mein ältester Sohn auf das Gymnasium eingeschult und da hieß es aus Köln, du musst kommen und wenn du nicht kommst, kriegst du den Job nicht. Und
also Köln sitzt die Produktionsfirma.
Genau. In dem Augenblick musste ich mir dann eben die Videoaufnahme angucken und es war dann auch gar nicht so, dass ich dann in irgendeiner Familie war, sondern ich saß dann in der Redaktion rum. Also auch das habe ich dann schon sehr genau wahrgenommen, wie da mit meiner Zeit umgegangen wird und habe da dann sehr schnell versucht auch zu intervenieren. Weil mir doch
als Mutter weiß man ja, wie kostbar die Zeit dann auch ist.
Ja.
Gucken Ihre Kinder Ihre Sendung?
Ja, ab und zu schon. Nicht immer, weil da läuft meistens dummerweise Fußball dagegen.
Können Sie noch entspannt zum Elternsprechtag gehen oder gehen dann alle Lehrer schon in Deckung?
Nee, ach nee. Die sind da schon selbstbewusst. Das ist schon. Also ich habe eher manchmal ein bisschen komisches Gefühl, dass ich so denke, ach, darf ich das jetzt sagen? Weil man hört sich ja so reden und dann denke ich so, hä, das klingt ja jetzt irgendwie gerade wie in so einem doofen Beratungsgespräch. Irgendwie muss ich mir mal andere Worte zurechtlegen. Aber ich bin dann sehr klar auch in der Rolle der Mutter und bin da dann auch sicherlich so wie andere Mütter auch auf der Seite meines Kindes und hinterfrage ganz viele Sachen und die Lehrer müssen sich dann Dinge ausdenken. Also in Deckung gehen die nicht, habe ich nicht den Eindruck, nee.
Katja Saalfang ist Autorin des Buches Glückliche Kinder brauchen starke Eltern und am Ende ihres Studiums hat sie sich dann gefragt, warum gibt es eigentlich überhaupt gar keine Fernsehsendung über Erziehung? Hat angefangen Konzepte zu schreiben und über die Supernanny und ihr Beginn beim Fernsehen. Dazu gleich mehr. Ja, Katja Saalfrank, die Supernanny, ist mein Gast des Tages und ihr Gesicht ist ja mittlerweile durch die Fernsehsendung bundesweit bekannt. Nach ihrem Studium haben Sie sich, Frau Saalfrank, in Berlin als Pädagogin in einer Praxis gearbeitet, aber Sie haben sich nebenher auch immer wieder gefragt und darüber nachgedacht, warum gibt es eigentlich keinen Erziehungsratgeber im Fernsehen? Nahezu visionär war das ja von Ihnen, oder?
Also ich kann mal kurz erzählen, dass der Punkt ist einfach gewesen, dass ich in der Familienberatung gearbeitet habe, in einer ambulanten Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis. Dort habe ich zum einen eben Familien beraten, zum anderen aber auch Kinder in der Musiktherapie gehabt, was eigentlich sehr schön war, weil man die Kinder auch gesehen hat. Das ist eben nicht immer so bei einem Beratungsgespräch, wenn man mit den Eltern arbeitet. Mhm. Und manchmal, wenn ich so einen 10-Stunden-Tag hatte, wo dann wirklich die Tür aufging und jemand reinkam, Frage gestellt, 45 Minuten geredet, Tür auf, wieder zu, der nächste kommt rein. Und die Themen waren eigentlich immer die gleichen. Wie ist das mit dem Essen? Brauchen die Kinder nicht Regeln? Wie schlafen Kinder am besten? Wie kann ich als Mutter gut auf meine Kinder aufgehen? Warum haut mein Kind? Also so diese ganzen Standardgeschichten kamen immer wieder und ich kam mir eigentlich vor wie so ein kleiner Computer, der immer wieder alles runtergeleiert hat. Und dann dachte ich so, ach schade, dass jetzt eben Frau Meier nicht da war, weil Frau Müller hatte das ähnliche Problem. Und irgendwie habe ich dann auch gefragt, Mensch, haben Sie mal das Buch schon? Ach nee, das will ich eigentlich nicht und habe ich eh keine Zeit zu. Und dann ging man den Tagesablauf durch und da war tatsächlich auch wenig Zeit für Ruhe und so. Also dachte ich, irgendwie muss doch da ein größeres Medium gefunden werden und das kann nicht ausschließlich das Buch sein. Das hat mich sehr beschäftigt damals und ich habe sehr genau geguckt, wie wird das gemacht und
also
so weiter.
Also Eltern und Familien anders zu erreichen. Bei Ihnen war es im individuellen Beratungsgespräch, aber Sie sagen, Bücher waren in dem Sinne keine Alternative. Ist es denn eigentlich anders, wenn Sie zu einer Familie fahren und beraten, jetzt ein Kamerateam dabei haben, als wenn Sie früher in Berlin das Beratungsgespräch dann hatten?
Also das ist schon mal sehr anders, weil ich nie zu Familien gefahren bin, sondern weil die Familien immer zu mir gekommen sind. Und das ist schon ein Unterschied. Das können Sie mal glauben. Also völlig, weil meine Arbeit besteht ja vor allen Dingen darin, den Blick der Eltern auf die Kinder zu verändern wieder. Und das kann ich nur machen, indem ich eben von außen komme und quasi so mal so schön die Brillengläser mal wische und wir mal nochmal genau hingucken. Und wenn am Anfang gestanden hat, mein Kind schreit die ganze Zeit nur und mein Kind sitzt beim Essen nicht, steht auf einmal da, okay, ich habe leider die Essenssituation in die Spielsituation verlegt, deswegen kann mein Kind nicht in Ruhe essen. Aber die Schuld ist von den Schultern des Kindes genommen und der Blick ist wieder auf das gerichtet, worum es geht, nämlich darauf, eine kindgerechte Umwelt auch zu gestalten.
Das heißt eben auch für die Eltern, ihr eigenes Verhalten nochmal auch zu überprüfen und mit anderen Augen zu sehen. Das heißt, sie müssen es ja auch zulassen. Ist das eine große Überzeugungsarbeit?
Also erstmal ist es so, dass sie ihre Türen öffnen und sie öffnen in der Tat auch ihre Herzen. Das ist für mich immer wieder eine ganz tolle Erfahrung, weil wir eben auch wir haben schon auch eine intensive Zeit miteinander. Und was ich glaube, was wirklich wesentlich ist, ist, dass sie das Gefühl haben, sie können aktiv werden. Also viele Eltern sitzen in der Beratung oder sagen mir dann eben auch, das Kind macht dieses und jenes nicht, das Kind akzeptiert die Regeln nicht, das Kind schreit, das Kind haut, das Kind macht das und das. Und also manchmal habe ich so das Gefühl, die Eltern tun dann so, als ob das Kind jetzt aus sich heraus so wäre. Mhm. Und dann ist es natürlich ganz schön zu sehen, wenn wir dann die Fäden aufnehmen um das Kind herum, dass da eigentlich die Eltern dran hängen und dass die Eltern eigentlich diejenigen sind, die den Weg zur Entwicklung eigentlich bereiten müssen und dass das ganz einen Sinn hat, dass Kinder schreien, dass es einen Sinn hat, dass Kinder auch aggressiv sind. Und natürlich kommt schnell die Frage, was kann ich dagegen machen? Die Frage mag ich besonders, weil es geht ja nicht darum, ein Symptom wegzuoperieren, sondern es geht darum, das Symptom zu verstehen und es sinnvoll einzuordnen und dann die bestmögliche Entwicklung für das Kind auch zu gewährleisten.
Ist es vielleicht auch etwas Besonderes, dass einem jemand in diesem Alltag auch mal zuhört mit diesen ganzen kleinen Kämpfen, die wir haben?
Ja, sicherlich auch und vielleicht auch nochmal sagt, dass Alltag etwas ist, was man auch schätzen lernen kann. Also das morgendliche Frühstück zum Beispiel mit den Kindern, wo man in die Äuglein guckt, wie haben die Kinder geschlafen. Natürlich ist das Alltag, aber den gestalten wir. Und wir haben dafür Verantwortung, dass die Kinder gut in die Schule kommen, dass wir nicht am Frühstückstisch alle Stressmomente, die es jetzt dann vielleicht am Tag noch gibt, aufmachen, sondern dass wir eben im Sinne der Kinder damit gut umgehen. Und das liegt in unserer Hand. Und dafür brauchen wir Informationen über die Entwicklungsstufen, dafür brauchen wir Lust auf die Kinder, dafür brauchen wir auch ein bisschen Kraft und dafür brauchen wir auch Verständnis und Wohlwollen. Und das ist eben geht oft unter.
Und ist uns das abhanden gekommen oder ist es nur ein Gefühl, dass da momentan auch sehr viel drüber gesprochen wird? Oder begrüßen Sie das gerade, die Lebendigkeit der Diskussion rund um Erziehungen?
Also ich begrüße natürlich die Diskussion rund um das Thema Erziehung, Beziehung, wie ich ja viel lieber sage.
Ja.
Ich bin manchmal erschrocken trotzdem, was da dann immer noch auch für Sätze fallen. Also zurück zur autoritären Erziehung, dann dieses Kinder brauchen Regeln und Grenzen und all sowas. Also das erschreckt mich eher. Also ich nehme es da eher so mit Herrn Lago. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Das ist ein Schweizer
Kinderpsychologe, ist das doch?
Ja, ein Kinderarzt, ja. Also der hat einfach wunderbare Sachen auch geschrieben, die einem so wirklich aus der Seele sprechen. Er erklärt die Vielfältigkeit der Kinder, er erklärt die Entwicklungsstufen, er erklärt auch den Sinn von den Verhaltensweisen der Kinder und er gibt da ganz viele entlastende Hinweise und das ist wirklich konträr zu dem, was eben Leute wie Buerb sagen oder auch Winterhoff sagen. Also und da bin ich dann doch erschrocken, wenn dann so viele Leute in diese Richtung rennen und sich dann diese Bücher kaufen und dann zurück zur Disziplin fordern.
Ja. Okay, aber man kann auch noch Kinder erziehen, ohne einen Ratgeber gelesen zu haben. Dazu gehört höre ich.
Ja, das geht, glaube ich, auch. Genau. Aber was ich auch nochmal ganz wichtig finde, Entschuldigung, ist einfach das, was Sie sagen mit dem Bauchgefühl. Das ist nämlich auch ein wichtiger Teil der Arbeit mit den Familien, dass wir zum Bauchgefühl zurückfinden, weil es doch ganz oft eben von außen, Sie haben es eben schon mal gesagt, die Stimmen von außen, die können einen so verunsichern. Und ganz oft, wenn ich den Eltern gegenüber sitze und sage, aber das ist doch gut, das ist doch nicht schlecht, was ihr euch dabei denkt. Die Frage ist doch, was denkt ihr euch dabei und habt ihr euch was dabei gedacht? Dann gucken die mich an und ganz oft fangen die dann an zu weinen vor Erleichterung, weil sie irgendwie total verunsichert sind. Also da erlebe ich eine ganz große Verunsicherung, weil eben jeder was anderes sagt und weil die sich nicht mehr trauen, sich auf ihr Bauchgefühl zu verlassen.
In jeder Folge von der Supernanny wird eine Familie in Erziehungsfragen beraten von Katja Saalfrank. Sie besucht dann die Beteiligten in diesem familiären Umfeld, beobachtet sie und greift danach dann aktiv ein. Und wie diese Familien den Besuch von Katja Saalfrank erleben, darüber spreche ich mit ihr gleich. Sie kennen ja mittlerweile die Situation, mit einem Kamerateam unterwegs zu sein. Seit 2004 gibt es das Fernsehformat, die Supernanny. Aber wie ist das denn eigentlich für die Familien, wenn das Team mit der Kamera in sehr privaten Familien Situation plötzlich in der Wohnung steht, beim Streit oder beim Mittagessen? Können sich denn die Familien davon freimachen? Vergessen die Kamera?
Also wenn Sie mich fragen, kann ich nur sagen, da ist die Kamera ganz oft vergessen und sei die Küche noch so klein, weil es einfach total um die Sache geht und überhaupt nicht darum, wie man jetzt sitzen soll. Also
und Sie verändern sich auch nicht durch die Kamera. Sie sind so, wie Sie sind.
Ich bin so, wie ich bin. Also was natürlich Fakt ist, ist, dass geschnitten ist. Also das, deswegen am Anfang wurde ich ja immer auch sehr streng dargestellt. Ich war einmal lachen zu sehen oder so in den ersten Staffeln. Das hat mich immer unheimlich gestört, weil ich mich eben nicht wiedererkannt habe und dann doch gedacht habe, Mensch, was der Schnitt doch für einen Einfluss auch hat. Aber was wir natürlich vor allen Dingen nicht sind, im Gegensatz zu vielen anderen Formaten, die so gedreht sind, erstmal, wir sind nicht geskriptet. Also es ist natürlich so, dass die Stunden, das sind einige Stunden, ich glaube so 80 bis 100, je nachdem.
Pro Fall?
Pro Familie, genau.
Unglaublich.
Ja, das ist schon relativ viel und das wird dann eben runtergeschnitten. Und da gehen auch, da braucht man gar nicht drum rumreden, da gehen auch viele Momente, die mir auch gerade wichtig wären, gehen auch verloren zugunsten vieler anderer wichtiger Momente. Da kann man gar nicht genug aussuchen.
Nun nimmt Ihre Popularität zu. Merken Sie da, dass die Familien sich anders verhalten?
Also es ist so, dass wenn ich in die Familien komme, ja das Kamerateam schon 3 Tage dort ist. Und es wird der Alltag schon gefilmt. Und dann ist es so, dass ich ja diese Beobachtungsphase habe, die erstmal total unnatürlich ist. Da stehe ich tatsächlich in der Ecke so ein bisschen rum und versuche mich unsichtbar zu machen und trotzdem Atmosphäre so ein bisschen mitzubekommen. Wie ist die Stimmung und beschreibt das dann auch so. Das ist eine unglaubliche Spannung, die sich da dann aufbaut, weil das so unnatürlich ist, weil man ja eigentlich macht man die Tür auf und sagt guten Tag und dann lasse ich mir die Wohnung zeigen und bin da dann auch noch, also so, man ist so in der ersten Annäherung, im ersten Kontakt und dann sage ich, manchmal ist es auch zu sehen, oft ist es aber auch nicht zu sehen, dass ich dann sage, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich mir das anschauen durfte und jetzt würde ich gerne erstmal aus dem Hintergrund beobachten und ihr macht bitte einfach alles so, wie ihr das bisher gemacht habt, sonst ist es natürlich schwierig für mich auch die Situation zu beurteilen. Und dann gehen die sozusagen in ihren Alltag über und ich bin dann dabei. Und was dann eben passieren kann, weil Sie ja gefragt hatten, ist das jetzt mit zunehmender Sendefrequenz und Popularität irgendwie anders geworden? Es gibt dann schon mal so Momente, wenn dann eben Kinder mich sehen, also die haben früher Angst gehabt vor mir. Da bin ich sehr froh, dass sich das jetzt verändert hat, weil die Eltern dann eben gesagt haben, hier, da kommt die Supernanny.
Sagt euch jetzt mal, wo es lang geht.
Genau,
und dabei kämpfen sie ja eher für die Entwicklung auch der Kinder oder für den Raum, den die Kinder dann noch in der Familie
haben. Und das haben die Kinder zum Glück sehr schnell, also durch die Bank weg verstanden, sodass eigentlich da wenig Vorbehalte sind. Im Gegenteil, die Kinder dann zum Beispiel anfangen zu jubeln oder zu sagen, oh toll, dass du wirklich kommst, das hätte ich ja nie gedacht oder sowas. Und ich dann auch sehr schnell auf Distanz gehen muss und sagen muss, du, können wir alles in 10 Tagen besprechen, jetzt ist hier die Arbeit. Das verstehen die dann auch.
Nun ist es ja so, dass die Familien dann aber hinterher nach ihrem öffentlichen Auftritt, wenn die Sendung also geschnitten ist, ja auch wieder in ihrem persönlichen Umfeld dann weiterleben ohne sie und nach der Ausstrahlung der Sendung am nächsten Tag ja auch in die Schule gehen oder in ihren Arbeitsplatz. Haben Sie denn Erfahrung mit den Reaktionen dort? Bereitet die Familien jemand auf die Öffentlichkeit, die eine Sendung hat, dann auch vor?
Ja, natürlich. Also wir haben eine ganz breite, intensive Nachsorge, die sich darum kümmert. Also ich habe ja 1,5 Jahre das Ganze selber gemacht, was dann irgendwann
Können Sie sich von Ihrem Familienleben auch verabschieden?
Ja, da bin ich auch sehr froh, dass der Sender da so mitgegangen ist, weil das ist wirklich etwas, was da absolute Voraussetzung für meine Arbeit ist. Es kann nicht sein, dass ich da 10 Tage arbeite, so intensiv und dann dort weggehe und dann fallen die Familien in ein Loch und werden dann irgendwann ausgestrahlt. Und diese Nachsorge hat verschiedene Säulen. Zum einen sind Psychologen, die mit mir in Berlin sitzen hier. Wir sind eigentlich ja fast sowas wie ein kleiner freier Träger. Wir haben Teamsitzungen wöchentlich, wir haben Supervisionen einzeln und zusammen. Wir besprechen jede Familie einzeln, was braucht die, wo kann es hingehen, wir dokumentieren das. Also das ist wirklich schon sehr umfangreich, was wir da machen. Eine Psychologin ist immer mit mir vor Ort und supervidiert mich schon. Also in der Regel ist dann auch die Psychologin diejenige, die auch zu der Familie fährt dann bei der Ausstrahlung und die Familie auf dem Sofa tatsächlich begleitet.
Wenn Sie schon erschrocken sind, dass ein Schnitt etwas verändern kann, ist es für die Familie sicherlich auch schwierig, 10 Tage in dieser kurzen Sendezeit dann wiederzusehen.
Also es geht gar nicht so darum, jetzt die Sendung mit denen zu überstehen oder so, sondern es geht um ganz vielfältige Dinge. Also es geht auch darum, vor allen Dingen auch diese 100 Stunden nochmal zu wertschätzen und auch zu sagen, Leute, das ist jetzt ein ganz kleiner Ausschnitt. Wir sagen immer, das ist wie ein Haus, wo man jetzt durch ein Fenster reinguckt und eben auch nicht alles sieht, was in diesem Haus erarbeitet wurde. Und das ist für die Familien ganz wichtig, zumal auch oft schon eben die Nachsorge insoweit angelaufen ist, dass wir an die weiteren Stellen übergeben konnten, dass Therapien angelaufen sind, Mütter in die Beratungsstellen übergeben wurden und so weiter. Also da passiert ganz viel dann auch im Nachhinein. Insofern ist das ein ganz wichtiger Prozess, der da dann auch nochmal begleitet wird. Und dabei geht es gar nicht so darum, dass die jetzt irgendwie die Sendung überstehen, auch.
Tja, Saalfrank, die Supernanny ist mein Gast des Tages heute und sie selbst sagt ja, ich spreche nicht von Erziehung. Für mich gibt es keine Erziehung, sondern nur Beziehung. Gleich mehr mit ihr. In ihrer Sendung, Frau Saalfrank, bekommt man Einblicke in fremde Wohnungen. Häufig sind es Wohnungen, die oft spärlich eingerichtet sind. Man merkt, da fehlt es eben auch an Geld. Sie sind selten im Großen, im Luxuriösen, ein Familienhaus anzutreffen.
Genau, seltener das Einfamilienhaus, aber man sieht es auch. Ich würde mal sagen, dass das schon auch so ein bisschen das widerspiegelt, was ich auch in der Beratung erlebt habe.
Also ist denn richtige Erziehung in Deutschland eine Frage des Geldes?
Richtige Erziehung, gibt's die denn?
Gute Erziehung.
Nein, also das würde ich auf keinen Fall so sagen. Aber es ist natürlich so, dass Menschen, die nicht so auf der Sonnenseite des Lebens sind, Depressionen bekommen, dass Menschen in einem Sumpf dann feststecken, dass sie existenzielle Ängste haben. Jeder, der schon mal in so einer Situation gesteckt hat, dass er von heute auf morgen die Arbeit verloren hat, dass er wenig Geld hat, dass er viel Verantwortung hat für eine Wohnung, ein Haus auch. Das heißt, die sind wirklich in einer Krise. Und in einer Krise ist es eben schwer, Kraft für Beziehung aufzubringen. Und das heißt nicht, dass grundsätzlich alles falsch gelaufen ist, sondern das heißt, dass man das wieder so ein bisschen ausbuddeln muss. Und das ist ja eben auch dann meine Arbeit. Zum einen haben wir gesagt, den Blick nochmal zu schärfen auf das, worum es wirklich geht. Und zum anderen eben auch wieder ein bisschen Kraft zu schaffen und sich bewusst zu machen, was Kinder brauchen. Und Kinder brauchen eben eine Beziehung.
Wer guckt denn die Sendung? Sind das eher die Menschen und die Zuschauer, die etwas lernen wollen oder etwas mitnehmen wollen aus der Sendung und vielleicht sagen, die eine oder andere Situation, die ist mir auch nicht fremd in meiner Familie, oder ist es eher der voyeuristische Blick?
Also ich denke, es ist eine Mischung aus, ich glaube, es wäre jetzt sehr beschönigend, wenn man sagen würde, nein, das sind alles Bedürftige und so weiter. Ich finde auch auf der anderen Seite, ich meine, wenn wir den Fernseher anschalten, dann ist ja immer der voyeuristische Blick mit dabei. Also selbst wenn wir über ein Erdbeben in Haiti berichten oder sowas, also da sind ja alle Sender dabei, die dann möglichst Verletzte zeigen und noch denjenigen, der gerade gerettet wurde aus den Trümmern. Also das wäre so ein bisschen zu einfach. Was ich natürlich aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass ich viele Zuschriften bekomme, gar nicht Leute, die selber Kinder haben, sondern Menschen, die 30, Mitte 30, Anfang 40 sind, die sagen, Mensch, ich verstehe auf einmal, was mir passiert ist als Kind. Und dass die dann sagen, wissen Sie, was ich jetzt mache, Frau Saalfrank, ich gehe jetzt zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeuten und spreche da mal drüber. Und das haben Sie bewirkt und ich hätte das nie gedacht. Ansonsten noch ist es natürlich, dass viele Mütter gucken tatsächlich und ich kriege auch Zuschriften von Kindern, die sagen, oh, komm noch mal bei mir vorbei, meine Eltern reden nicht mehr mit mir.
Ach, dann muss der Fernseher aber eigentlich aus sein.
Naja, Jugendliche, also die dürfen dann auch ein bisschen gucken, die können ja sonst kannst auch noch nicht schreiben am Computer.
Aber fällt es denn dann doch vielen schwer, ihren Kindern Liebe zu zeigen und auch Liebe mitzugeben? Denn ich meine, das ist doch das, was wir auch machen können als Eltern, solange sie bei uns sind.
Ja, das sehe ich auch so. Aber ich bin halt eben ganz oft bei Eltern, die selber traumatisierte Kinder sind. Also die dann irgendwann Eltern wurden. Und das ist natürlich dann etwas, wo wir erstmal an den Verletzungen dann dran sind und wo wir dann auf der einen Seite auch sagen müssen, okay, das haben wir jetzt festgestellt und das ist auch ganz schlimm. Aber auf der anderen Seite ist jetzt die Frage, wir haben das jetzt verstanden und jetzt müssen wir dann gucken, was kannst du denn an Liebe geben? Aus meiner Sicht steckt in jedem Menschen irgendwo das Bedürfnis nach Liebe und deswegen kann man auch in irgendeiner Form dieses Bedürfnis erfahren oder sich holen oder man spricht auch so in der Pädagogik vom Nachnähren. Und das ist natürlich in den 10 Tagen, in denen ich da bin, schwierig, aber ich gehe ja mit den Menschen, mit den Eltern ähnlich um und gebe ihnen auch viel Wertschätzung und hau sie nicht und schrei sie nicht an und so weiter, ja, und versuche sie ganz, ganz doll zu bestärken und dann wenn merken sie, also das ist so... Also
wie eine Blüte, die dann aufgeht und auch
wirklich
Wasser bekommt und
also, ja,
aufwächst.
Und das ist ganz, ganz toll, das zu begleiten, das ist wirklich ein Geschenk und dann zu sehen, wie diese Blüte, die jetzt gerade aufblüht, dann das auch noch weitergibt an das kleine Pflänzchen, was daneben steht, also da passieren Prozesse, das ist wirklich unglaublich.
Dann haben Sie doch was geschafft, wenn Sie dann nach 10 Tagen wieder abreisen. Ja. Warum hatte denn der Deutsche Kinderschutzbund so ein Problem mit dieser Sendung?
Ja, das konnten Sie ja nachlesen, oder?
Gut, der Vorwurf lautete immer noch mal, Sie seien autoritär, würden die Kinder in entwürdigen Situationen zeigen. Konnten Sie die Diskussion mittlerweile beilegen oder tobt die immer noch?
Also ich finde diese Diskussion nicht schlecht, muss ich sagen. Was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, ist, dass sie geführt wird im Zuge dieser ganzen Sendungen, die sich mit Kindern beschäftigen, weil ich weiß einfach, wie ich arbeite und wie wir arbeiten, alle, die an diesem Format arbeiten. Ich trage wirklich persönlich viel Verantwortung in diesem ganzen Ding und ich finde nach wie vor diese Diskussion wichtig, weil es immer und überall eine Gratwanderung ist. Es ist eine Gratwanderung mit einem Medium wie der Kamera in eine private Situation reinzugehen. Das ist es.
Glauben Sie denn grundsätzlich noch, dass es richtig ist, diesen Weg zu gehen?
Ja, ich finde es genau deshalb nach wie vor richtig. Und ich muss auch sagen, im 6. Jahr stehe ich mehr denn je zu dem Medium Kamera, weil ich wirklich Situationen gesehen habe, die sind so schlimm, das glaubt keiner, dass die in diesen Kinderzimmern stattfinden und dass Kinder unter diesen Umständen groß werden müssen. Das sind Dinge, über die müssen wir sprechen. Und wenn wir das nicht sehen, leider sind wir Menschen so, wenn wir etwas nicht sehen, dann glauben wir es auch nicht. Also wir haben jetzt gerade diese Diskussion um diesen ganzen Missbrauch. Was bin ich froh, dass es endlich Menschen gibt, die sich trauen, das zu sagen. Und auf einmal geht es gar nicht mehr nur um die Kirche, sondern es geht auf einmal um die Strukturen, in denen so etwas passiert. Also ich halte es für ganz wichtig, dass wir über Dinge sprechen, die im Verborgenen passieren, die Tabuthemen sind. Eltern, die Gewalt ausüben an den Kindern. Es geht nicht darum zu werten, sondern es geht darum zu gucken, wie kann man helfen, und wie entsteht Gewalt und was kann man dagegen setzen und wie kann man Kinder schützen und wie können Kinder, die bei Eltern aufwachsen, die ständig alkoholisiert sind, wie kann man denen helfen und wie kann man da Strukturen schaffen? Es geht ja nicht darum, die Kinder aus diesen Familien zu nehmen. Da auch das ist ja alles noch nicht durchdacht. Also es gibt ganz gute Möglichkeiten, aber es ist nicht immer die beste Lösung, das Kind dann da rauszunehmen. Also es sind ganz diffizile Fragen, die die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche auch berühren und die nicht so einfach zu beantworten sind.
Katja Saalfrank, mein Gast des Tages im Einsatz für das Wohl der Kinder. Und Frau Saalfrank, bitte beantworten Sie doch kurz folgende Fragen. Ein glückliches Kind braucht...
starke Eltern.
Glückliche Eltern brauchen?
Glückliche Eltern brauchen die Möglichkeit, individuell auf ihr Kind eingehen zu können, in allen Lebensbereichen.
Familienministerin Saalfrank, Sie sind ja aktiv in der SPD, würde zurzeit Folgendes verändern in unserem Land?
Also ich müsste mir das sehr genau angucken, weil ich finde, Politik ist was völlig anderes als das, was ich jetzt mache. Und Politik setzt Rahmenbedingungen, ich bewege mich in denen und es gibt so viele verschiedene Familienmodelle, dass es schwierig ist, eine allgemeingültige Familienpolitik zu setzen.
Gibt es einen Punkt, der Ihnen dann besonders wichtig wäre?
Ja, es gibt mehrere Punkte. Also zum einen weiterhin der Ausbau von Kitas, finde ich nach wie vor wichtig. Und zwar nicht nur zahlreich, sondern auch von der Qualität her. Also wie schulen wir Erzieher, Erzieherinnen und wie bilden wir Lehrer und Lehrerinnen aus? Das sind die, die den größten Einfluss auf unsere Kinder haben.
Ist es nur eine Täuschung oder habe ich das Gefühl, dass viele Eltern mit ihren Kindern überfordert sind?
Ich glaube, das ist eine Täuschung. Ich glaube, dass die größten Beziehungsschwierigkeiten daher rühren, dass Eltern eine überhöhte Erwartung an ihre Kinder haben und eigentlich die Bedürfnisse nicht gut einschätzen können und dadurch eine Frustration bei den Eltern zustande kommt.
Es gibt mittlerweile Comedy-Sendungen über die Supernanny. Können Sie darüber lachen?
Echt? Gibt's die?
Ja.
Was meinen Sie?
Sehr erfolgreich, Anke Engelke.
Anke Engelke finde ich wunderbar, ganz toll. Ne? Die hat ja das Ganze hier mit dem Bastian Pastewka gemacht.
Wenn man schon parodiert wird, Frau
also bitte,
Saalfrank, ist
bitte.
Man ein Erfolg. Ja,
ja, ich weiß. Also ich kann da sehr drüber lachen.
Bekanntheitsgrad muss schon, glaube ich, da mindestens bei 85% liegen.
Ich finde vor allen Dingen Anke Engelke toll, weil sie sich quasi über mich und mal, also weil sie sich sehr gut einfühlt, so in das, was ich sage und wie ich bin. Und weniger so wie andere Sendungen, sozusagen plakativ auf die Kinder. Also da bin ich manchmal ein bisschen empfindlich, wenn es so auf die Kinder dann geht.
Okay.
Da bin ich manchmal so ein bisschen, aber über mich können die sich alle lustig machen.
Haben Sie so ein typisches Sonntagsritual, was Frau Saalfrank nur am Sonntag macht?
Ja, ausschlafen.
Oh,
und manchmal auch mal in die Kirche gehen.
Schon größer.
Ja, genau, die sind schon größer und sind immer noch vor mir wach. Manchmal
aber
auch nicht.
Keine Dreharbeiten am Sonntag oder passiert das auch schon mal?
Nee, also es gibt weder Termine noch, also bis auf diesen jetzt hier, noch gibt es irgendwelche, also ich habe alles sozusagen von Montag bis Samstag gelegt. Ich möchte das nicht mehr auf den Sonntag haben, weil ich da wirklich denke, das ist eine gute Zeit für zu Hause.
Okay, können Sie noch so unerkannt durch die Straßen laufen? Gibt es da Tarnungsmittel oder?
Ja, die verrate ich jetzt nicht.
Okay.
Also in Berlin geht's aber eigentlich noch, ja.
Okay.
Und die Leute sind auch sehr nett zu mir, muss ich sagen.
Vielen Dank, Frau Saalfrank.
Ja.
Es hat mich sehr gefreut.
Ja,
danke
mich
für
auch.
Das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank und viel Erfolg.
Dankeschön.
Der Sonntagvormittag in HR3. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.